Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Themenabend. Ein ganz herzliches Willkommen an alle, die da sind. Ein ganz herzliches Willkommen an alle, die an den Geräten zugeschaltet sind. Ja, wir freuen uns, dass auch ihr auf diese Weise mit dabei seid. Wir starten heute eine neue Themenreihe. Vor einiger Zeit hatten wir ja die Reihe Leiden und Krankheit und Leiden. Und jetzt haben wir die Reihe Tod und Sterben. Genau, die meisten haben sicherlich den Flyer gesehen, haben einen Überblick bekommen über die Themen, die in den nächsten Wochen auf uns warten. Und ich möchte heute den Anfang machen, über das Thema Todesstrafe sprechen, so ein bisschen mit uns in die Bibel hineinschauen. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und ich würde gerne zu Beginn zunächst ein Gebet sprechen. Danke, Vater, dass wir auch diesen Abend jetzt in deine Hand legen dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir in deinem Wort Antworten finden auf so viele Fragen des Lebens. Antworten, die recht einfach sind, Antworten, die aber auch manchmal recht komplex und auch schwieriger sind. Aber du redest und du gibst uns Wegweisungen für unser Leben. Und so danke ich dir jetzt auch für deine Gegenwart. Und ich möchte beten, dass du auch jetzt der Mittelpunkt bist. Verherrliche du dich. Amen. Ich habe vor 2-3 Tagen kurz mit Ellen über dieses Thema geredet und sie sagte, gibt es eine Todesstrafe in Deutschland? Ich sage, nein, natürlich nicht. Ja, wozu machst du dann das Thema? Sag einfach, das gibt es hier nicht, und damit hat sie es erledigt. Warum beschäftigen wir uns trotzdem mit diesem Thema? Ich glaube, wenn man sich die politische Landschaft anschaut, dann merken wir gerade in den heutigen Monaten oder Jahren, in denen wir leben, wie schnell sich gewisse Meinungen ändern können. Da, wo man vor kurzem noch eine ganz andere Sichtweise hatte, kann es sein, dass man sie komplett über den Haufen geworfen hat, eine neue Sichtweise vertritt. Und wer weiß, ob diese Sichtweise morgen noch dieselbe Sichtweise ist. Ich erinnere jetzt gerade an den Parteitag der Grünen vor ein paar Tagen. Auf einmal ist der komplette Parteitag pro Waffenlieferungen, was vor dem Ukraine-Krieg völlig ausgeschlossen war. Und jeder, der nur irgendwie nur an Waffenlieferungen gedacht hat, das war ein schlechter Mensch, so gefühlt, emotional. Und wie schnell sich die Meinungen ändern und mal sehen, welche Meinung da in 2 Jahren vertreten wird, ohne das jetzt irgendwie politisch werten zu wollen. Meinungen ändern sich sehr schnell und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch in Bezug auf diese Frage durchaus, es gab und gibt kontroverse Diskussionen über dieses Thema, und wer weiß, ob die heutige Sichtweise von vielen morgen noch dieselbe Sichtweise ist. Und die Frage, die stellt sich ja tatsächlich, da ist beispielsweise, allein wenn wir in die deutsche Geschichte hineinschauen, ein Adolf Hitler, der Millionen Menschen auf seinem Gewissen hat. Und jetzt nehmen wir an, er wird gefangen genommen, er kommt vors Gericht. Darf so ein Mensch, über so einen Menschen quasi das Urteil Todesstrafe verhängt werden, ja, dass er quasi hingerichtet wird, oder nicht? Der ist vielleicht ein Serienmörder, der viele Menschen auf dem Gewissen hat, der viele Familien kaputt gemacht hat, der vielleicht sich an Kindern vergangen hat. Da ist vielleicht der Amokläufer, auch in den letzten Jahren, wenn ich an Breivik erinnere oder an Frankreich, was da alles los war. Ja, hat der Staat das Recht, eine Todesstrafe zu verhängen bei besonders schlimmen Fällen, oder hat er es nicht? Ja, wir wollen zunächst einen Blick in die aktuelle Situation weltweit werfen, dann so ein bisschen über die Geschichte nachdenken, wie hat sich das alles so entwickelt außerhalb der Bibel, dann einen Blick in die Bibel, und dann will ich versuchen, ja, sowas wie eine Bewertung auch zu geben, wie man das Thema auch ein Stück weit einordnen kann. Zum einen zur aktuellen Situation. Ich möchte mit einer Definition anfangen. Todesstrafe ist die Bestrafung mit dem Tode für ein bestimmtes Verbrechen durch einen rechtmäßig verfassten Staat aufgrund ordnungsgemäß verkündeter Gesetze. Also es ist nicht irgendwie, was irgendjemand willkürlich aussprechen kann, sondern es gibt ganz konkrete Vorgaben. Man braucht etwas, woran man sich orientiert, und dann darf es so eine Strafe oder beinhaltet die Todesstrafe. Eine andere Definition: die Todesstrafe ist die Tötung eines Menschen als Rechtsfolge einer per Gesetz definierten Straftat, deren er für schuldig befunden wurde. In ihr geht in der Regel ein Todesurteil nach einem Gerichtsverfahren voraus, das mit der Hinrichtung des Verurteilten vollstreckt wird. Also nochmals, es geht hier nicht um Willkür, da ist irgendein Fürst oder sowas, wie es vielleicht im Mittelalter der Fall war, sondern es geht hier um bestimmte Verbrechen, um ein Urteil eines Staates, um Gesetze, die ordnungsgemäß verkündet sind. Ich habe leider eine Datei hochgeladen, die nicht hochgeladen ist. Die ist nicht angekommen, ne, Daniel? Okay, schade. Ich hatte so eine Weltkarte als nächstes. Wie sehen die einzelnen Staaten weltweit eigentlich das Thema der Todesstrafe? Wo ist es abgeschafft? Wo gibt es das noch? Und von 197 Staaten wurde in 110 Staaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft. 110, das ist schon weit über die Hälfte, ist eine ganze Menge. In 8 Staaten gibt es das Sonderstrafverfahren, zum Beispiel bei Kriegsrecht und ähnliches Dingen, also ganz, ganz speziell. Da kann das unter gewissen Umständen noch umgesetzt werden. 25 Staaten, unter anderem auch Russland, haben einen Hinrichtungsstopp, wo seit vielen Jahren jetzt auch keine Todesstrafe verhängt wurde. Und in 55 Staaten wird es heute noch angewendet, die Todesstrafe. Ja, China, einige muslimische Länder, USA, da ist es auch in vielen Bundesstaaten noch etwas, was praktiziert wird. Allein in den USA gab es im Jahr 2020 und 2021 jeweils 18 verhängte Todesurteile. Also Menschen wurden zu Tode verurteilt. Und ungefähr so in dieser Größenordnung sind dann auch die tatsächlichen Hinrichtungen. 2017 waren es beispielsweise 23 Hinrichtungen in den USA. Und bis 2002, das fand ich ganz interessant, gab es insgesamt 15 Todeskandidaten, wo man neue Beweise quasi hatte, DNA-Beweise, die freigesprochen wurden, weil eben deren Unschuld erwiesen wurde, nachdem sie schon zum Tode verurteilt war. Also das Urteil war gefällt, aber sie wurden dann, kamen dann dennoch frei aufgrund der neuen Beweise. Und Amnesty International schätzt, dass in den Jahren 1900 bis 1985 in den USA etwa 350 Menschen zum Tode verurteilt wurden, wo man im Nachhinein davon ausgeht, dass sie unschuldig gewesen sein sollen. Und bei 39 von diesen wurde nach der Hinrichtung die Unschuld festgestellt. Und da merken wir schon, in welchem Fahrwasser wir bei dieser Frage eigentlich sind. Das ist eine sehr komplexe Frage, wo man nicht einfach sagen kann, jo, machen wir mal eben, sondern es geht hier wirklich um Menschenleben. Es geht um Schuld, um Unschuld und vieles mehr. Und wenn man jetzt aus einer deutschen Perspektive heraus über das Thema nachdenkt, dann darf es nur eine Sichtweise geben. Ja, und die wird dann auch dementsprechend weitergegeben. Wenn ich jetzt in Russland darüber rede, würde es eine andere Sichtweise geben mit anderen Argumenten. Wenn ich in Amerika darüber reden würde, würde es wiederum eine andere Sichtweise geben, wiederum mit anderen Argumenten. Also je nachdem, wo ich mich auf der Welt befinde, wie das Thema auch da in dem Land praktiziert wird, gibt es eben unterschiedliche Schwerpunkte in dieser Frage, wie damit dann auch dementsprechend umgegangen wird. Todesstrafe, dann habe ich uns mal so ein bisschen zusammengesucht, welche Straftatbestände und Hinrichtungsmethoden es eigentlich gibt. Ja, in Saudi-Arabien, also das, was heute noch tatsächlich so praktiziert wird, in Saudi-Arabien gibt es die Todesstrafe für Bankraub, für Entführung, für Vergewaltigung und weitere Dinge. In Indien beispielsweise Kindesentführung. In China Menschenhandel, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern. In USA Raub mit Todesfolge. Im Irak, das war da bis 2003 noch ganz besonders streng, eben Beamtenbestechung des Saddam Hussein, öffentliche Beleidigung des Präsidenten, Prostitution, auch bis 2003. In Pakistan fand ich interessant Blasphemie. Und in Afghanistan, Iran, Jemen, Katar, Mauretanien, Pakistan und auch Saudi-Arabien, Somalia, Malediven, Brunei, der Abkehr vom islamischen Glauben. Sobald ich den Glauben nicht teile, hat quasi der Staat das Recht, Todesstrafe zu verhängen. Und dann wird es eben in den verschiedenen Ländern auch ganz unterschiedlich praktiziert. Ja. In den USA war es eben über viele Jahre der elektrische Stuhl, ja, wo es auch nicht immer alles gut gegangen ist. Es wird nicht mehr gemacht, dann wurde quasi die Giftspritze eingeführt. In China werden Leute erschossen. Auch in Weißrussland, in den islamisch geprägten Staaten gibt es immer noch zum Teil die Steinigung. In Ägypten gibt es noch das Erhängen. Und in Irak, in Saudi-Arabien gibt es auch noch das Enthaupten. Es wird aber relativ selten angewandt. Also schon, wenn wir über dieses Thema nachdenken, ich komme nachher zu einer Bewertung, aber das sind schon harte Dinge, die da auch umgesetzt werden, auch in der Art und Weise. Das Alte Testament und das Neue Testament, also das Alte Testament redet sehr, sehr viel über dieses Thema, sehr ausführlich, sehr detailliert darüber, das Neue Testament nicht so ausführlich. Aber ich möchte doch nochmal mit uns in die Geschichte schauen. Also als Zweites schauen wir in die Bibel, aber davor in die Geschichte außerhalb der Bibel. Wie ist mit diesem Thema umgegangen worden? Ja, wenn wir in die Antike schauen, dann merken wir, dass eben viele Staaten das Konzept der Todesstrafe kannten, der Versklavung oder auch der Geldstrafe, aber sowas wie Freiheitsentzug, Gefängnisse, Leute über viele Jahre im Gefängnis halten, das war damals überhaupt nicht verbreitet in der damaligen Welt, gerade in der Antike. Ja, Todesstrafe wurde eben oft öffentlich praktiziert, weil man zum einen die Zuschauer irgendwie unterhalten wollte. Es kam bei den Leuten an, sie waren auf jeden Fall da, wo es praktiziert wurde. Aber auch um abzuschrecken, wurde oft eine öffentliche Hinrichtung praktiziert. Im alten Rom wurden besonders schwere Vergehen, ja, Verwandtenmord und immer wieder, wenn es um das Thema Mord geht, Verhöhnung der Götter oder auch Landesverrat mit Tod bestraft. Und da war es dann eben so, auch gerade im Römischen Reich, dass eben die Statthalter das sogenannte Schwertrecht hatten. Ja, wir kommen später noch mal kurz dazu, was das bedeuten kann. Aber sie waren auf jeden Fall in der Lage, ein Urteil zu fällen. Todesstrafe mit der Folge der Todesstrafe. Und wenn wir allein in die Bibel schauen, auch die ersten Jünger uns anschauen oder die Kirchenväter anschauen, von vielen Märtyrern lesen, wie sie zu Tode verurteilt wurden, weil irgendwelche Statthalter oder irgendwelche Menschen an der Macht das so entschieden haben, dann sehen wir, wie verbreitet es auch damals war und wie auch aufgrund des Glaubens viele eben hingerichtet wurden. Klar haben Christen sicherlich auch am Anfang vielleicht auch wegen der Christenverfolgung, dass man da so ein bisschen distanzierter gegenüberstand, aber auch die Lehren Jesu. Ja, wenn Jesus dann, ich erinnere an die Bergpredigt, was er da gelehrt hat, wie er da umgelehrt hat, von der Feindesliebe, von der Nächstenliebe und so weiter. Also sie waren da ein Stück weit distanzierter und haben auch überwiegend bis ins 4. Jahrhundert die Kirchenväter die Todesstrafe abgelehnt. Ja, Tertullian, Origenes und so weiter, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Aber es gab da natürlich auch Ausnahmen, die da durchaus dafür waren. Und dadurch haben sie sich natürlich auch dem römischen Staat entgegengestellt und in Frage gestellt. Dann gab es ja in der Kirchengeschichte irgendwann den Kaiser Konstantin, die sogenannte konstantinische Wende. Und da hat die Kirche auch ein Stück weit mehr Einfluss gewonnen im Laufe der Jahre. Und diesen Einfluss, den hat sie quasi ausgeübt, dass sie dann dem Staat quasi eine Art Vergeltungsrecht zugebilligt hat. Der Staat darf vergelten und haben damit auch ein Stück weit die Todesstrafe nochmal legitimiert, eben auch ausgehend von der Kirche, ist bemerkenswert. Und da wurde aber auch wiederum den Christen gesagt, ihr Christen, ihr braucht euch gar nicht jetzt, wer weiß, wie aktiv beteiligen, ja, ihr könnt ruhig ein Stück weit mäßigend sein anfangs, aber spätestens als dann einige Jahrzehnte später das Christentum zur Staatsreligion geworden ist, wurden es nicht weniger Hinrichtungen, sondern mehr. Ja, selbst Christen untereinander kamen an den Punkt, dass man sich gegenseitig verklagt hat. Ja, wenn jemand eine falsche Lehre hat oder sowas, ja, dann kann es sein, dass er eben im Endeffekt hingerichtet wurde. Augustinus, ja, ein bekannter Kirchenvater, erlaubte getauften Staatsvertretern im Jahr 410 die Todesstrafe, besonders gegen Heiden und eben gegen Christen, die eine falsche Lehre vertreten haben. Also von einem Augustinus, der auch wirklich viel Gutes, auch theologisch, auf die Beine gestellt hat, der aber gesagt hat, selbst gegen Christen aufgrund falscher Lehre. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, weil er das eben auch so begründet hat, der Staat ist quasi, hat die Strafgewalt, und sie müssen quasi eingreifen, handeln, um Menschen abzuschrecken, dass man Furcht hat vor schlimmen Handlungen, Verbrechen. Und auf diese Weise erlebt dann das Volk, die Menschen Schutz, auch die Kirche ein Stück weit. Und so ist es dann, gab es verschiedene Schattierungen. Im Mittelalter war es eben auch so, dass die römisch-katholische Kirche die Todesstrafe an Heiden gerechtfertigt hat, im Zuge der Christianisierung, habt ihr sicherlich auch schon gehört, bekehr dich oder dein Leben ist vorbei. Und da gab es eben auch diese Rechtfertigung eben von der Kirche ausgehend, dass Todesstrafe praktiziert werden kann, aber jetzt nicht unbedingt nur für Mord oder für ganz, ganz schlimme Verbrechen, sondern eben auch, wenn man nicht dem Glauben einwilligt. Also viel Sünde, viel Unrecht, auch im Mittelalter. Das Byzantinische Reich beispielsweise reduzierte die Hinrichtungen seit dem 8. Jahrhundert und hat es ersetzt durch Abschneiden von Nasen und Ohren. Sie wollten dadurch einen pädagogischen Einfluss ausüben. Also weniger Hinrichtungen, aber etwas anderes, was extrem grausam ist. Und trotzdem wurden allgemein, kann man sagen, so relativ pauschal gesagt, weiter Hinrichtungen, Todesstrafen verhängt, auch eben dann durch Bischöfe, durch verschiedene Kardinäle, die dann eben in der Position waren. Und auch dadurch ist viel Leid und viel Unrecht in der Welt geschehen. Ja, es gab auch natürlich kleine Gruppierungen, die Waldenser beispielsweise, die haben die Todesstrafe abgelehnt, aber die haben auch Schwierigkeiten aufgrund ihrer Haltung erlebt. Ja, die waren auch eine verfolgte Gruppe. Aber die Minderheiten, die gab es auch, die da anders positioniert waren. Dann eben im Spätmittelalter, wo Papst Kaisertum nochmal an Macht dazugewonnen hat, gab es auch immer wieder verschiedene Machtspielchen. Die Zahl der Hinrichtungen hat zugenommen und es gab halt immer mehr Vergehen, die mit dem Tod bestraft wurden. Ja, vielleicht hat der eine oder andere irgendwie schon in Reportagen, Dokumentationen gesehen, dass wegen Kleinigkeiten Leute hingerichtet wurden. Das hat Ausmaße angenommen, die nicht gut waren. Dann habe ich hier nochmal die Reformation mit reingenommen. Was Luther eben geschafft hat, ist so diese Zwei-Reichen-Lehre. Er hat den Begriff vielleicht nicht gebraucht, aber dass er es ein Stück weit getrennt hat zwischen Kirche und zwischen Staat. Es gab weiterhin die Todesstrafe, weil ja auch Christen im Staat aktiv waren und auch in Entscheidungspositionen waren. Ich glaube, Luther selber hat sich nie irgendwie von der Todesstrafe distanziert, soweit ich es herausfinden konnte. Hat es durchaus als eine Legitimation gesehen, von der Bibel her kommend. Aber dadurch war auf jeden Fall eine größere Trennung da, dass nicht einfach ein Kirchenhaupt sagt, so, der muss jetzt hingerichtet werden, sondern es gibt das Recht des Staates und die Kirche, die hat andere Aufgaben. Dann kommen wir zur Aufklärung. Genau, Aufklärung ist ja so dieser Begriff Bildung, die Eliten der Bildung haben dann angefangen, auch dieses Thema intensiv zu betrachten und sie haben dann zu der gängigen Meinung so eine Art Gegenmeinung gebildet und haben sich gegen die Todesstrafe gestellt, also viele von denen. Ja, Elisabeth I. hat 1741, als sie in Russland zur Königin gekrönt wurde oder bei ihrer Krönung, gelobt, kein Todesurteil mehr vollstrecken zu lassen. Ja, das ist, finde ich, schon mal recht interessant. Und die Verbrechen, die haben, obwohl sie es ja gelobt hat, sie haben trotzdem nicht zugenommen. Das heißt, da sieht man wieder, inwiefern hat es auch damals dann eine abschreckende Wirkung gehabt. Also die Verbrechen haben nicht zugenommen. Und es ist auch so, dass dann die Nachfolger von Elisabeth dann relativ wenig Hinrichtungen oder Todesstrafen ausgesprochen haben, Hinrichtungen durchgeführt haben. Katharina II., die hat dann 1766 ein Gesetz entworfen, wo es eben genau darum geht, dass der Tod eines Bürgers eben durch die Todesstrafe weder nützlich noch irgendwie notwendig ist. Und es gab dann halt auch da wieder verschiedene Phasen, wo mal die Kritik auch lauter wurde gegen die Todesstrafe, wo man viel nochmal reflektiert hat, viele Debatten darüber, was ist denn überhaupt todeswürdig, wo darf man es aussprechen. Es gab ja dann gerade im Mittelalter Reformation wirklich Kleinigkeiten, wofür Todesstrafen verhängt wurden, die... Ja, ein kleines Vergehen, ein kleiner Diebstahl oder ähnliches. Ja, und da wurde wieder ganz, ganz neu über dieses Thema debattiert. Sie abzuschaffen, wurde aber trotzdem ja, nicht durchgesetzt, weil es eben da ganz unterschiedliche Sichtweisen gab. Und wenn wir dann mal in die letzten paar hundert Jahre schauen, 200, dann sehen wir auch da, es ist schwer, jetzt, das in zwei, drei Sätzen zu sagen, aber auch in dieser Frage, es gibt ständig ein Auf und Ab. Je nachdem, in welcher Zeit man lebt, je nachdem, was die Welt gerade bewegt, ob ich mich in einem Ersten Weltkrieg befinde oder nicht, ob ich beim Zweiten Weltkrieg das Unrecht irgendwo sehe, der Nationalsozialisten, dementsprechend wurde es unterschiedlich auch gesehen. Aber es gab auf jeden Fall, gerade auch in der Sowjetunion, gerade auch im Nationalsozialismus, unglaublich viele, auch Justizmorde. Und einige haben auch nach dem oder während der Weltkriege die Todesstrafe wieder eingeführt, die sie davor schon mal abgeschafft hatten. Ja, weil man dann sieht, ganz großes Unrecht und da muss dann quasi Auge um Auge auch praktiziert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann wiederum eine sehr, sehr große Debatte, wo Staaten die Todesstrafe, viele, viele Staaten es abgeschafft haben oder wo viele Staaten es auch nicht praktizieren. In Europa ist es mehr oder weniger abgeschafft. Ja, es gibt, ich glaube, gelesen Hessen, der hat noch die Todesstrafe, aber seit 2018 nicht. Ja, aber das große Ganze steht eh über dem Landesgesetz in Hessen. Okay, Rudi ist ja gut informiert. In Deutschland ist es so, dass eben im Artikel 102 des Grundgesetzes steht, die Todesstrafe ist abgeschafft. Ja? Und auch in Deutschland diese Debatte, diese ständige Hin und Her und gerade der Nationalsozialismus, der hat gezeigt, wie anfällig die Todesstrafe für Missbrauch war. Wenn der Falsche an der Macht ist, dann waren damit alle Türen und Tore geöffnet. Und auch innerhalb der evangelischen Kirche gab es dann viele Diskussionen, wie soll sich die Kirche in diesen Fragen positionieren. Bekannte Theologen wie Althaus, Brunner haben es bejaht, ja, weil sie sagen, Römer 13, Vers 4, lesen wir nachher, sie hat quasi das Recht von Gott dazu. Für Karl Barth wiederum, auch ein bekannter Theologe, war die Todesstrafe ausgeschlossen, weil er eben vom Kreuzestod Jesu herkommt und sagt, er hat das ein für alle Mal Opfer vollbracht. Er kann es eben mit dem Kreuzestod nicht vereinbaren. Ja, Gott bringt die Versöhnung für alle Menschen und der Mensch ist nicht in der Position, quasi Vergeltung zu üben. Das wird Gott eines Tages tun. Und so sehen wir, dass bis 1900 oder ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben, 1958 waren noch 80% aller Deutschen für die Todesstrafe. 1977 waren es 61% aller Deutschen, 1983 44%. Und auch da wiederum, ja, wenn ich an die 70er Jahre denke oder an die 80er, wenn ich da wenn wir da den ganzen Terrorismus und so weiter, was da alles abgegangen ist, dann hat das natürlich auch Einfluss auf diese Frage. Und heute ist es sicherlich so, dass die Prozentzahlen um einiges tiefer sind. Und jetzt eben die entscheidende Frage. Also wir sehen diese lange Zeit, die ganz große Debatte, die Unterschiedlichkeit weltweit, wie mit dieser Frage umgegangen wird. Es werden jedes Jahr noch tausende Todesstrafen ausgesprochen und auch Hinrichtungen ausgeführt. Aber was sagt ganz konkret die Bibel dazu? Ich möchte das einmal thematisch oder biblisch einordnen. Zunächst einmal einen Blick ins Alte Testament. Es gibt einige Bibelstellen, die nicht zu dem Volk Israel in erster Linie geschrieben sind, sondern in der Zeit davor. Aber es gibt eben einen ganz, ganz großen Teil an Bibelstellen, die explizit an das Volk Israel geschrieben wurde, wo aber auch die Gebote ja auch ein Stück weit Vorbildfunktion hatten, auch für Staaten drumherum. Aber wir sehen, dass eben als allererstes Mord die erste oder bekannteste Ursache für die Todesstrafe war. Und das finden wir schon interessanterweise in 1. Mose 4, Vers 14. Also ich werde jetzt sehr, sehr viele Bibelstellen lesen. Ich habe jetzt leider nicht in der PowerPoint. Ich glaube auch nicht, dass ihr es schaffen werdet, jetzt alles nachzuschlagen. Aber macht es trotzdem gerne. 1. Mose 4, Vers 14. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und musst unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir ergehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Ja, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel, diesen Brudermord. Ja, und auf einmal wird hier dann gesagt, so wird es mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also die Erkenntnis von Kain ist da, das Unrecht ist so groß, dass ich den Tod verdient habe. Und das ist eine Sichtweise, die wir direkt nach dem Sündenfall haben. Das finde ich ganz interessant. Wenn wir uns dann 1. Mose 9, Vers 6 anschauen, da heißt es, wer Menschenblut vergießt, 1. Mose 9, Vers 6, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also der Mensch hat nicht das Recht, andere Menschen zu töten. Warum? Weil der Mensch nach dem Bilde Gottes gemacht hat. Und das gilt für alle Menschen, das ist nicht nur an Israel gebunden. Also jeder Mensch ist ein Ebenbild und die Würde des Menschen aufgrund der Ebenbildlichkeit wird hier in den Vordergrund gestellt. Niemand hat das Recht, so etwas zu tun. Und deshalb, wenn es dann doch jemand getan hat, so soll dessen Blut um des Menschen willen vergossen werden, weil er eben Menschenblut vergossen hat, weil er gemordet hat. Und jetzt kommen wir eben zu ganz, ganz vielen Bibelversen, die an das Volk Israel gerichtet wurden. Gerade 2. bis 5. Mose redet sehr viel über dieses Thema. Es heißt zum einen in 2. Mose 21, Vers 12, ganz kurz, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Also ganz eindeutig die Todesstrafe. Dann in 4. Mose 35, Vers 16 und fortfolgend, wer jemand mit einem Eisen schlägt, dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben. Wirft er ihn mit einem Stein, mit dem jemand getötet werden kann, dass er daran stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben. Schlägt er ihn mit einem Holz, mit dem jemand totgeschlagen werden kann, dass er stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben. Der Bluträcher soll den Mörder zum Tode bringen, wo er ihm begegnet, soll er ihn töten. Stößt er jemand aus Hass oder wirft er auf ihn etwas mit Hinterlist, dass er stirbt, oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit einer Hand, dass er stirbt, so soll er des Todes sterben, der ihn geschlagen hat. Er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll ihn zu Tode bringen, wo er ihm begegnet. Ja, also immer wieder die Aussage, wer den anderen tötet, wie auch immer das passiert ist, der soll auch sterben. Hier wird erstmal nicht gesagt, ob es auch tatsächlich so praktiziert wurde. Aber hier stellt sich Gott quasi schützend vor das Leben. Niemand hat das Recht, dem anderen zu töten. Und eine Warnung, eine ganz eindeutige Warnung wird ausgesprochen. Er taste das Leben des anderen nicht an. Oder in 4. Mose 35, Vers 30. Wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten auf den Mund von Zeugen hin. Und hier sehen wir auch im Alten Testament, es war nicht willkürlich, dass man einfach sagt, okay, dann verhängen wir jetzt die Todesstrafe, sondern auf Zeugen. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zu Tode zu bringen. Und ihr sollt kein Sühngeld nehmen für das Leben des Mörders, denn er ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben. Ja, also hier, ein einzelner Zeuge soll keine Aussage machen, ja, er könnte sich vielleicht geirrt haben oder vielleicht nicht alles so mitbekommen haben oder sowas. Ja, also man muss sicher gehen, dass dieses Unrecht tatsächlich auch so praktiziert wurde, immer auf mehrere Zeugen hin. Und damals war es dann auch so, dass der Ankläger auch dann den ersten Stein zu werfen hatte. Ja, ich erinnere an Johannes, Jesus und die Ehebrecherin. Also es hatte eine abschreckende Wirkung. Aber auch hier sehen wir ein ganz bestimmter Umgang, vorsichtig, keine Willkür. Und dann gibt es noch andere, dass es noch eine Berufungsinstanz geht, auf die man hinkommt. Es muss ein guter Richter sein, der auch wirklich den Durchblick hat und so weiter. Also die Stellen werde ich jetzt nicht alle lesen können, aber es war von Gott geregelt. Trotzdem sind es harte Verse. Jetzt könnte man denken, okay, es gab ja damals die Freistädte. Wenn jetzt jemand eine andere Person umgebracht hat, dann kann er einfach in die Freistadt gehen und dann ist alles gut. Nee, auch da war nicht alles gut, sondern da ging es eher um Totschlag. In 4. Mose heißt es, ihr sollt die Städte auswählen, da geht es, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Ja? Also es geht nicht um einen ganz bewussten, hinterlistigen oder ja, einen bewussten Mord, sondern wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und wir haben dann eben auch im Alten Testament dieses Prinzip Auge um Auge. Ja? Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Entschuldigung, falscher Vers. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Auch hier wiederum sehr harte Verse, die eine abschreckende Wirkung haben. Ja, inwiefern werde ich grenzüberschreitend? Inwiefern taste ich das Leben des anderen an? Ja, es soll mir vergolten werden. Und auch hier wieder, Gott stellt sich schützend, vielleicht vor die besonders Schwachen, vielleicht vor die Wehrlosen, dass da mit denen nicht jeder machen kann, was er will. Er setzt sich für den Erhalt des Lebens ein. Dann sehen wir es eben auch beim Ehebruch. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Auch hier wiederum, Gott gibt das Gebot, rein und heilig zu leben, die Ehe in Ehren zu halten und stellt sich schützend vor die Ehe. Ja, das ist der Anspruch Gottes. Das heißt aber wiederum nicht, dass jeder, der die Ehe gebrochen hat, automatisch auch gesteinigt wurde, ob es auch so vollzogen wurde. Aber hier sehen wir den Wert der Ehe vor Gott. Gott will, dass die Ehe heilig gehalten wird. Wir finden die Todesstrafe sogar bei Verfluchung der Eltern durch die Kinder. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinen Vater oder seine Mutter geflucht hat. Oder an einer anderen Stelle, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Es geht jetzt nicht darum, dass da vielleicht ein kleines Kind ist, das nicht ganz genau weiß, was er sagt, sondern hier sind erwachsene Kinder gemeint. Es ist nicht einfach nur ein Kraftausdruck. Oh, er hat einen Kraftausdruck gebraucht, jetzt muss er des Todes sterben. Sondern es ist ein so wie ich das verstehe, ein schweres Schädigen, ja, das Konsequenzen hat für die Eltern, das vielleicht die Eltern irgendwie ausschließt, dass die Eltern vielleicht sogar zu Tode führt. Ja, hier heißt es ja, das Blut, seine Blutschuld komme über ihn. Ja, da ist irgendetwas vorgefallen, was diese Überschreitung besonders schlimm gemacht hat. Ja, vielleicht, wie gesagt, dass die Eltern ausgeschlossen wurden, irgendwie aus dem Stamm oder sonst irgendetwas, dass sie nicht mehr versorgt werden konnten. Also es ist hier kein Bagatelldelikt, dass man sagt, da war ein schlechtes Wort, ja, sondern es hatte hier eine tiefere Dimension, auch wenn sich nicht alles bis ins letzte Detail rekonstruieren lässt. Und dann für Sodomie, also Geschlechtsverkehr mit Tieren, darauf stand die Todesstrafe. Ja, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und es muss eben diesen Unterschied in der Schöpfung geben zwischen Tier und zwischen Mensch. Wenn jemand bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Und dann wird es weiter ausgeführt. Also da lässt Gott auch nicht mit sich spaßen. Das sagt er dem Volk Israel. Gott sagt auch zum Thema Homosexualität in 3. Mose einiges. Er sagt, wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist und sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Ja, im Neuen Testament, im Römerbrief wird dieses ganz große Thema nochmal aufgegriffen, wird nochmal theologisch bewertet. Da ist dann vom Römerbrief nicht von der Todesstrafe die Rede, aber es ist eben davon die Rede, dass das eine Sünde ist. Ich komme gleich zum Neuen Testament. Und dann finden wir es eben noch bei Inzest beispielsweise, das werde ich jetzt nicht lesen, bei Zauberei, ja, auch da. Dieses sich ausliefern fremder Götter, darauf stand die Todesstrafe bei Gotteslästerung. Ja, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer. Wer den Namen lästert, der soll sterben. Auch bei Gotteslästerung, interessant, eine ähnliche Formulierung. Vielleicht erinnert euch an die Situation mit Agrippa, ja, wo er den Namen Gottes gelästert hat. Ähnliche Formulierung und Gott hat auch da direkt Gericht ausgeübt. Die Todesstrafe ist nicht immer im Alten Testament, so wie ich das Thema da verstehe, eine Mussstrafe. Es zeigt erstmal einen Maßstab. Es zeigt erstmal die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes. Gott duldet keine Sünde. Gott möchte, dass wir reinleben. Ja, und deshalb die 613 Gebote. Wir finden häufig im Alten Testament, dass eine Sühneleistung erbracht werden kann, statt Todesstrafe. Ja, auf der einen Seite gibt es eben diese vielen Verse über die Todesstrafe, aber auf der anderen Seite das, was ich eben gesagt habe, finden wir kaum Geschichten im Alten Testament, wo das tatsächlich auch praktiziert wurde, mit Gericht, mit Zeugenbefragung, mit Berufung und so weiter. Warum ist das der Fall? Und ich glaube, das hat eben ganz konkret mit diesen Sühne-Gedanken zu tun. Wir finden in 2. Mose 21, wenn jemand seinen Sklaven oder seiner Sklavin ins Auge schlägt und zerstört ist, der soll sie freilassen um des Auges willen. Desgleichen, wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen um des Zahnes willen. Also der Sklave verliert sein Augenlicht, es muss eine Wiedergutmachung geschehen. Ja, er kann die Person frei oder er soll die Person freilassen, also dieses Gleichgewichtsprinzip. Dann in einige Verse später, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen, aber der Besitzer des Rindes soll nicht bestraft werden. Ist aber das Rind zuvor stößig gewesen und seinem Besitzer war es bekannt und er hat das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer soll sterben. Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er es geben, was man ihm auferlegt, um sein Leben auszulösen. Ja, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Satz. Er hat die Möglichkeit, ein Lösegeld auferlegt zu bekommen und er kann es geben, um sein Leben, um sich aus dieser Schuld quasi freizukaufen. Ebenso soll man mit ihm erfahren, wenn das Rind einen Sohn oder eine Tochter stößt, stößt es aber einen Sklaven oder eine Sklavin, so soll der Besitzer ihrem Herrn 30 Schekel Silber geben und das Rind soll man steinigen. Also ein Mensch kommt zu Schaden, sogar zu Tode, und es ist möglich, eine Sühneleistung zu erbringen. Und dieser Sühnegedanke, deshalb auch vorhin, ich weiß nicht genau, wo das war, bei einer anderen Todesstrafe, wo dann halt bei einem Mord gesagt wird, Sühneleistung ist in diesem Fall nicht möglich, aber in vielen anderen Fällen ist das eben möglich gewesen. Also so eine Art Kompensationszahlung, würde man sagen. Wir lesen in Sprüche, achtet kein Sühnegeld und nimm nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Also hier geht es ganz konkret dann um Ehebruch, um eine bestimmte Situation. Und es gab eben auch bei Sühne, bei Ehebruch anscheinend Sühnezahlungen und wo eben Sprüche nochmal darauf eingeht. Und es gab eben das, was ich eben gesagt habe, Vergehen, bei denen kein Sühnegeld genommen wurde und das gerade bei Mord. Ja? Wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten auf den Mund von Zeugen hin, das haben wir gehabt. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zu Tode zu bringen. Und ihr sollt kein Sühnegeld nehmen für das Leben des Mörders, denn er ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben, weil Gott das Leben so achtet, die Würde des Menschen. Wir sind in seinem Bild geschaffen, deshalb gab es da kein Sühnegeld. Also vielleicht als Zwischenfazit, es gibt in 1. Mose so etwas wie das Recht der Todesstrafe vor der Gesetzgebung beim Mord. Ja. Konkret hat Israel ganz, ganz viele Vorgaben bekommen, wie sie mit diesem Thema umzugehen haben in verschiedenen konkreteren Situationen. Es ist das Volk Israel gegeben. Wir sehen eben dieses Prinzip, Gott ist das menschliche Leben, absolut wertvoll und wichtig. Und es scheint eben so zu sein in ganz, ganz vielen Fällen, dass die Todesstrafe keine Muss-Bestimmung, sondern auch eine Kann-Bestimmung sein kann. Eben aufgrund des Sühnegedankens im Alten Testament. Und das schränkt dann auch das Praktizierte ganz, ganz stark ein. Kompensation war möglich, wenn es eben den Umständen entsprechend war. Soweit kurz zum Alten Testament. Dann beim Neuen Testament finden wir gar nicht so viel. Also Jesus sagt ja nicht, dass das Alte Testament oder die fünf Bücher Mose abgeschafft wurden oder ähnliches, aber wir sehen, wie er in seiner Lehre, allein in der Bergpredigt, gar nicht ja, irgendwie auf Gewalt oder Totschlag oder Todesstrafe eingeht, sondern sich eher davon distanziert. Liebe deine Feinde, bete für sie, geh mit dem, der Hilfe braucht, vielleicht eine zweite Meile. Oder also ganz verschiedene Gedanken, wie man da auch Gewalt und auch Leid und so weiter begegnet. Und er beruft sich eben auch in seinen Reden nicht auf Verse aus dem Alten Testament, die irgendwie diese Gewaltanwendung legitimieren. Das ist erstmal nur eine Beobachtung, ohne es zu werten, dass Jesus das erstmal nicht gemacht hat. Sondern er betont, wie gesagt, das Liebesgebot. Ja, er redet von Vergebung und vieles mehr. Und am Ende sehen wir ja, dass Jesus eben für uns Menschen stirbt, ja auch für die Sünden, für die im Alten Testament eben noch die Todesstrafe gefordert ist. Und wir lesen eben auch, wenn ich an die ganzen Briefe denke, an die verschiedenen Sünden, die Laster, die da genannt werden, dass auch dafür Vergebung zu finden ist und dass wir jetzt in der Gemeinde nicht eine Todesstrafe einführen müssen, sondern wir können zu Jesus gehen, zum Kreuz gehen. Dann finden wir eben die ganz interessante, aber wir finden trotzdem im Neuen Testament das Gegenteil auch nicht, dass die Todesstrafe in irgendeiner Weise jetzt komplett abgelehnt wird oder in Frage gestellt wird oder gesagt wird, das darf nicht praktiziert werden. Erstmal nur als Beobachtung. Ja, wenn wir uns dann Jesus und die Ehebrecherin anschauen, dann wird Jesus ja quasi aufgefordert, da ist eine Frau, die ist eine Ehebrecherin, beurteil doch mal die Situation, müsste sie denn nicht des Todes sterben? Und wie geht Jesus jetzt mit dieser Situation um? Sagt er, dass die Todesstrafe umgesetzt werden soll oder nicht? Ja, und hier sehen wir eben das Herz von Jesus. Ja, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, Gnade für den Einzelnen war ihm wichtig. Ja, Jesus hat zu den Anklägern also gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also er beantwortet gar nicht die Frage, ist Todesstrafe legitim oder nicht legitim, sondern es ist interessant, was er hier eben macht. Ja, also die Todesstrafe damals konnte ja auch nur quasi von dem Statthalter, von dem Prokurator oder was auch immer ausgesprochen werden. Warum wird es nicht vollstreckt bei ihr? Und das ist eben das Spannende in dieser Situation. Irgendwas, ich weiß nicht was, Jesus schreibt irgendwas auf dem Boden, sie sehen das und auf einmal sind sie von der Schuld überführt, dass sie die Anklage fallen lassen gegenüber der Ehebrecherin. Ja, bei einer Todesstrafe mussten mehrere Zeugen befragt werden. Ja, der erste Stein, wie gesagt, muss von dem Ankläger geworfen werden, um wirklich sicher zu gehen, dass es auch stimmt. Und Jesus sagt, es liegt Sünde vor, aber trotzdem wurde der Vollzug nicht durchgeführt. Und da sehen wir, Jesus hat, glaube ich, ihnen genauso ihre Sündhaftigkeit aufgezeigt. Wir sehen, dass bei Jesus Vergebung zu finden ist, dass Jesus Veränderung möchte, positive Veränderung, von Gott gewirkte Veränderung. Aber dafür musste diese Ehebrecherin am Leben bleiben, um in Beziehung zu Jesus treten zu können. Das war die Mission Jesus. Also er verneint es nicht, aber Gnade war an diesem Punkt der Ehebrecherin für ihn wichtiger als der Vollzug des Gesetzes. Ja, das Gesetz ist, der Mensch ist nicht um des Gesetzes willen, sondern das Gesetz ist für den Menschen gekommen, um ihm gewisse Leitplanken zu geben. Und dann sehen wir eben Jesus bei seiner Kreuzigung und da sehen wir jetzt auch wiederum die Gefahr und den Missbrauch der Todesstrafe. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Also es gibt eine legitime Art der Todesstrafe, so wie es zu sein scheint, und es gibt eine illegitime bei Jesus. Ja, der Schächer am Kreuz, ja, der eine sagt, ja, oder was sagt der Schächer am Kreuz? Ich lese es direkt. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Weise verdammt bist? Also er redet zu seinem Kumpanen, Verbrecherkollegen. Wir sind es mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Also die Haltung war, wir sind zu Recht hier am Kreuz. Wir haben diesen Tod verdient, weil die Verbrechen eben so schlimm waren. Und wenn wir dann bei Paulus nochmal hineinschauen, dann sagt er auch in Ende der Apostelgeschichte, als er dann immer wieder gerichtlich unterwegs war, habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, wessen sie mich verklagen, so darf mich ihnen niemand preisgeben, ich rufe den Kaiser an. Also wenn die Todesstrafe damals illegitim wäre, dann würde Paulus das nicht sagen. Aber er sagt, wenn es sich so verhält, dann hat der Staat quasi das Recht, das auch so umzusetzen. Dann, interessant, auch 1. Korinther 5, Vers 1, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht innerhalb der Gemeinde, wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und da sollte man meinen, ja spätestens bei so krasser Unzucht muss man ja die Todesstrafe ausführen. Aber auch da lesen wir, dass das da nicht der Fall war, sondern dass sie zurückgehen sollten zum Kreuz, zur Liebe und so weiter, dass sie ihr Leben nach Gott ausrichten sollten. Dann haben wir eben eine ganz große Schlüsselstelle, das ist Römer 13, ja, die Obrigkeit als Dienerin Gottes. Da geht es ja in dem ganzen Abschnitt zunächst um den Gehorsam, dem Staat gegenüber. Und es wird eben auch gezeigt, den Unterschied zwischen Staat und Gemeinde. Der Staat hat eine ganz konkrete Aufgabe, für Ordnung zu sorgen, Gutes zu belohnen, Böses zu bestrafen. Und dann heißt es in Vers 4, die Obrigkeit, sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Also sie soll den Menschen dienen. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottesdienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Und hier ist jetzt diese interessante Formulierung. Sie trägt das Schwert. Die Obrigkeit trägt das Schwert. Also sie hat quasi die Strafgewalt. Und die Strafgewalt, Strafen zu verhängen, können eben ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber es beinhaltet eben auch, ja, das Schwert als Synonym auch des Todes, dass sie auch dieses Urteil verhängen kann, die Todesstrafe verhängen kann. Und trotzdem heißt es nicht, dass sie das auch tun muss. Ja, was ist der Situation angemessen? Gibt es nicht unglaublich viele Möglichkeiten, den Verbrecher zu bestrafen? Genau, also Verbrecher müssen gestraft werden, Ordnung muss wiederhergestellt werden und dafür braucht der Staat eben viel Weisheit. Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt im Neuen Testament sehen. Wir sehen eine gewisse, ein Nicht-in-Frage-Stellen dessen, was wir im Alten Testament haben, aber wir finden formuliere es mal anders. Also die Todesstrafe im Neuen Testament war durchaus bekannt. Ja, sie lebten ja alle in dieser Tradition. Aber wir sehen eben auch, dass Jesus gekommen ist, zu retten, zu verändern. Gnade ist auf einmal da. Ja, Jesus hat das Gesetz erfüllt in vielfacher Hinsicht. Wir sehen eben keine ganz konkreten Vorschriften zur Todesstrafe, wie es jetzt ganz konkret umgesetzt werden muss, eben im Neuen Testament. Und trotzdem wird es eben in der Bibel nicht grundsätzlich abgelehnt, kann eben ein Ausdruck von staatlichem Rechtshandeln sein. Aber wir finden eben den Schwerpunkt im Neuen Testament Gnade, Vergebung, Feindesliebe, das, was ich schon ausgeführt habe. Und jetzt haben wir quasi diese Spannung, in der wir stehen. Auf der einen Seite haben wir die Bibelverse, besonders auch die des Alten Testaments, nehmen wir noch 1. Mose dazu. Andererseits leben wir in einem Land, wo es abgeschafft ist. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir als Christen auch ein Stück weit damit umgehen? Ja, sollen wir auf die Straßen gehen? Sollen wir uns für die Todesstrafe einsetzen oder dagegen uns einsetzen, Unterschriften dagegen sammeln? Wenn ja, bei welchem Verbrechen sollte man es tun? Wenn nein? Also es entstehen ganz, ganz viele Fragen, ganz egal, auf welcher Seite man steht und wie man sich positioniert. Vielleicht ganz kurz Überlegungen noch damals. Ja, damals war es eben so, wie ich gesagt habe, es gab eben diese langen Freiheitsstrafen so gut wie nicht. Ja, entweder Todesstrafe, Versklavung oder eben Zahlen. Und heute sieht es anders aus. Und was eben auch in vielen Ländern der Welt absolut konsequent umgesetzt wird. Ja, in der Antike, da war es möglich, durch Zeugenaussagen vieles einzugrenzen. Ja, die Bevölkerung war kleiner, man kannte sich untereinander. Es war alles irgendwie viel überschaubarer. Die Beziehungen, sie hatten ein Stück weit öffentlichen Charakter. Heute ist die ganze Beweisführung und alles deutlich komplexer geworden in der Zeit, in der wir leben, mit den Milliarden von Menschen der heutigen Zeit. Ja, wir haben heute Methoden auf wissenschaftlicher Basis, das ist unglaublich, was man alles nachweisen kann. Ja, und was ist denn, wenn ein falsches Urteil gesprochen wird? Ja, wer nimmt denn dann die Schuld auf sich, auch in der heutigen Zeit? Also das sind Fragen, die stehen einfach im Raum, erstmal ohne sie zu beantworten. Ja, wer entscheidet, für welche Verbrechen jemand sterben muss oder ab wann jemand sterben muss und ab wann nicht sterben muss? Das sind unglaublich schwierige Fragen. Und ich glaube, dass da ein demokratisches System zu einem anderen Ergebnis kommt als vielleicht ein totalitäres System, wo es vielleicht nur noch um Machterhalt oder Herrschaftsansprüche geht. Ja, also für die gesellschaftliche Ordnung kann auch tödliche Gewalt notwendig sein. Ja, wenn jetzt irgendwie ein Amokläufer wäre oder ein Terroranschlag oder sonstige Dinge, dann hat das der Staat das Recht, auch tödliche Gewalt anzuwenden. Ja, aber wie stehen wir auch ein Stück weit als Christen zur Todesstrafe? Für mich ist eben ein Punkt, dass ich das gar nicht so bis ins letzte Detail beantworten kann und auch beantworten werde. Aber es ist eben sehr, sehr komplex. Die Zeit damals kann man nicht vergleichen mit der Zeit heute. Das Rechtssystem damals kann man nicht vergleichen mit dem, in dem wir heute leben. Ja, eine Überlegung habe ich folgendermaßen formuliert. Biblisch-theologisch kann die Todesstrafe durchaus ein Instrument sein, das Gott in die Hand des Staates gelegt hat, damit dieser dem Guten dient und dem Bösen und Böses abwendet. Ja? Wir werden in einigen Wochen über Krieg und Frieden nachdenken. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Aber diese Strafen sind dann eben ganz, ganz eng an rechtliche Rahmenbedingungen gebunden. Ja, für extrem schwerwiegende Fälle. Es ist nichts mit Willkür oder Sonstiges. Aber dann muss sich auch die Praxis der Todesstrafe daran messen lassen. Ja, inwieweit dient es der Besserung? Inwieweit ist es wirklich eine Abschreckung? Ist es das heute überhaupt noch? Ja, in vielen Teilen der Welt, da ist es nicht der Fall. Ja, und da geht es, wie gesagt, um die Herrschaft zu sichern. Und wenn man allein in die USA schaut, dann stellt ich mir ebenso die Frage, dienen die Hinrichtungen, die es da gibt, dienen die der Abschreckung? Ohne das jetzt selber persönlich antworten zu wollen, das kann jeder für sich beantworten, dann merken wir, wie komplex diese Frage für die heutige Zeit ist. Dient es der Abschreckung? Bewirkt die Todesstrafe oder die Androhung das, was es im Alten Testament bewirkt hat? Ja, sei mal dahingestellt. Und muss es dann dieses endgültige Urteil sein? Und das ist das, womit ich persönlich auch einen irgendwo so einen inneren Konflikt habe. Kostet es da nicht vielleicht auch vielen unschuldigen Menschen das Leben? Ja, führt vielleicht die Anwendung zu einer oder führt die Praktizierung zu einer größer werdenden Sicherheit in dem Land? Oder führt es vielleicht zu einer noch größeren Unruhe und zu noch mehr Gewalt und zu noch mehr Tod? Das sind Fragen, die müssen beantwortet werden. Da, wo es nicht richtig praktiziert und verstanden wird, ja, vielleicht ist es der Fall, dass es zu mehr Gewalt und zu mehr Tod führt. Ja, wie gesagt, und das ist eben immer der Hintergrund. Die meisten Todesurteile werden in Staaten gefällt, wo es gar keine fairen Gerichtsprozesse gibt, wo es dann auch keine Berufungsinstanzen oder Ähnliches gibt. Ja, da wäre, glaube ich, die Abschaffung auf jeden Fall ein sinnvolles Ziel, weil es nicht das ist, wovon die Bibel redet und wie sie das einordnet. Ein zweiter Gedanke: Es ist durchaus in Ordnung, gegen die Anwendung der Todesstrafe zu sein. Dadurch bin ich kein schlechterer oder bibelkritischer Christ. So habe ich es formuliert. Ja, es gibt, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, die Todesstrafe im Alten Testament können wir, glaube ich, nicht mit der Strafjustiz in dieser Komplexität, wie wir es heute auch haben, eins zu eins vergleichen, mit der modernen Gesellschaft hier vergleichen. Ja, Gefängnisse gab es nicht. Ja? Und im Alten Testament hat die Strafe eine ganz konkrete Funktion erfüllt. Und wenn es das dann vielleicht in einem Dorf, in einer Stadt gab, dann waren alle irgendwie sofort gewarnt und vieles mehr. Es hatte eine abschreckende Wirkung. Und da gilt es eben zu fragen, ist es heute eins zu eins immer noch so? Ja, welche Strafen sind angemessen? Ist es vielleicht bei dem einen oder anderen Vergehen eine Geldzahlung? Ist es vielleicht eine Haft, vielleicht eine lebenslange Haft oder wie auch immer? Ja, und es gibt, wenn wir in die Geschichte schauen, Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen an Hinrichtungen aufgrund von Todesstrafe, wo Menschen zu Unrecht ums Leben gekommen sind. Ja, und da muss man eben auch diesem Missbrauch vorbeugen. Und wie ich so vorhin sagte, in vielen, vielen, vielen Regimen, wahrscheinlich in den meisten der Welt, wäre die Abschaffung sicherlich das Beste, was passieren könnte, weil es dann nicht um Recht, um Ordnung, um Gutes, um Böses abwehren geht, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Und ein dritter und letzter Gedanke: Die Umsetzung der Todesstrafe wäre ein endgültiges Urteil. Und das ist das, worüber ich auch immer wieder nachdenken muss. Ja, es ist ein endgültiges Urteil. Und auch gerade als Christ, da ist vielleicht jemand, der hat ein so großes Unrecht getan und die Familien sind vielleicht verzweifelt und am Ende und wissen nicht weiter. Aber es ist ein endgültiges Urteil. Und auch wir als Christen trauen wir Gott zu, dass er am Ende der Zeit ein gerechtes Gericht sprechen wird, auch über dieses Unrecht, das geschehen ist. Ja, wenn der Mörder eben diese Strafe absitzt, dann erhält er ja eine Möglichkeit, die er seinem Gegenüber, den er umgebracht hat, nicht gegeben hat. Ja? Und wie gesagt, es mag vielleicht unfair erscheinen, aber aus der Sicht des Evangeliums zeigt es eben die Geduld, ja, die Gott auch mit uns Menschen hat. Dass er auch nicht gleich eingreift, wenn wir Grenzen überschreiten, wenn wir etwas tun, was seinem Willen nicht entspricht. Also theologisch oder vom Evangelium herkommt, ja, sollen Menschen für den Glauben gerettet werden. Und wie oft hat man auch solche Geschichten schon gehört, dass Menschen dann vielleicht in der Todeszelle zu Jesus gefunden haben. Ja, dass Menschen auch begnadigt wurden, dass Versöhnung wieder möglich war. Und für uns, glaube ich, ist es klar, Gott trifft das unfehlbare Urteil über alle Menschen. Und wir können Gott dieses Urteil auch wirklich zutrauen. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, auch Feinde zu lieben, Vergebung zu gewähren und auch das Reich Gottes als Ganzes wirklich im Blick zu haben. Womit ich aber nicht sage, dass der Staat nicht unter gewissen Umständen auch das Schwertrecht haben kann. Aber dann bitte unter den Vorgaben, die eben ganz klar und eindeutig definiert sein müssen und wo es eben nicht in irgendeiner Weise willkürlich sein kann. Aber auch da, das ist nur eine Sichtweise, wo es eben die andere Sichtweise eben genauso gibt und wo Leute eben genauso auch ihre Argumente haben, wo sie sagen, es ist grundsätzlich mit dem Evangelium relativ schwer vereinbar. Ich erinnere an Karl Barth, der ein grandioser theologischer Denker war. Ja. Von daher wünsche ich uns ja, viel Weisheit auch im Nachdenken. Was sagt die Bibel? Wie gehen wir auch mit diesen Fragen grundsätzlich um? Ich finde es ganz bereichernd und wertvoll, sich auch mal über Fragen, ja, mit Fragen zu beschäftigen, über die man vielleicht nicht jeden Tag nachdenkt, weil die Bibel eben darüber redet und weil wir auch ein Stück weit als Christen, glaube ich, eine gewisse Mündigkeit brauchen, auch mit gewissen Fragen umzugehen, die vielleicht auch etwas komplexer sind. Ja, soweit von meiner Seite zu diesem Thema. Ja, lass uns jetzt noch zusammen singen. Ich wollte eigentlich, ich habe mir fest vorgenommen, früher fertig zu sein, damit wir noch 2, 3 Lieder gemeinsam singen. Aber ich denke, 1 bis 2 Lieder, die Zeit, die nehmen wir uns.